Ich begrüße Sie zum heutigen Abend zusammen mit unserem Vizepräsidenten Olli in Vertretung unseres Präsidenten, der leider erkrankt ist und euch alle grüßen lässt. Der Vortragende vom heutigen Abend ist der langjährige ORF-Korrespondent in Israel, Dr. Benny Segenreich. Ich glaube, er braucht keine weitere Vorstellung
In der
hier.
Generation nicht, bei den Jungen
Sein Vortrag lautet Israel und die Missverständnisse. Gemeint sind wohl die gewollten Missverständnisse. Das ist eine Thematik, die sehr aktuell ist, denn das Mitgefühl, das die Welt nach dem 7. Oktober vor 2 Jahren gezeigt hat, war nur sehr kurz und es hat sehr bald eine Täter-Opfer-Umkehr eingesetzt mit den verschiedensten Verdrehungen und eben gewollten Missverständnissen. Unser Präsident hat mich gebeten, beim heutigen Abend auch vorzulesen einen Brief, den er an den Wiener Bürgermeister gerichtet hat, im Zusammenhang mit der aktuellen Ausstellung im Jüdischen Museum, die den Titel Schwarze Juden, Weiße Juden hat. Wobei auch sozusagen, wenn man will, ein rassistische Vorurteile unter Juden hinein interpretiert werden können. Mir ist das fremd. Ich kenne vielleicht die Probleme zwischen Polen und Ungarn, aber dass wir hinsichtlich der Farbe ein Rassenproblem hätten auch mit unseren Brüdern aus den Orient, denke ich, ist falsch. Ich lese kurz vor, lieber Michael, lieber Freund, aus der Beschreibung der neuen Ausstellung im Jüdischen Museum habe ich folgenden Satz entnommen. Viel Aufmerksamkeit gilt der innerjüdischen Diskriminierung rassifizierter Menschen und der Frage, ob auch unter Juden eine Hierarchie der Hautfarbe existiert. Ich musste diesen Satz mehrfach lesen, da ich kaum glauben kann, dass eine derartige Formulierung im Jahr 2025 in einem jüdischen Museum verwendet wird. Es erschüttert mich zutiefst, dass eine solche Ausdrucksweise möglich ist und sie ruft in mir Erinnerung an die dunkelsten Zeiten der 30er Jahre wach. Ich bitte dich daher, deinen Einfluss geltend zu machen, dass derartiges unterbunden wird und so weiter. Mit derartigen Missverständnissen, und ich will Sie jetzt nicht weiter auf die Folter spannen, wirst sich du jetzt auseinandersetzen. Und selbstverständlich werden wir nachher noch eine Zeit haben, eine Diskussion abzuhalten zu vielleicht besonders aktuellen Fragen. Zum Schluss, wer es will, gibt es eine Gelegenheit, dass wir uns mit einem Glas Wein weiter unterhalten können. Bitte schön, the floor is yours.
Schönen guten Abend, danke für die, lieber Raimund, danke für die Einladung in die Loge hier. Gleich am Anfang eine Offenlegung. Es ist heute schon das zweite Mal, dass ich diesen Vortrag halte. Ich habe ihn gehalten zu Mittag bei der Vereinigung für Außenpolitik und die Vereinten Nationen. Das ist so eine Art Diplomatenclub. Und der Unterschied ist, wenn ich in die Fußballersprache umschwenken darf, das war ein Auswärtsspiel. Und jetzt habe ich hier ein Heimspiel, weil ich fühle mich hier wirklich zu Hause. Mein vor langen Jahren verstorbener Vater war ein Bruder in dieser Loge und es ist eine Gelegenheit, viele Gesichter zu sehen, die ich lange nicht gesehen habe, die ich kenne. Und auch ein paar Verwandte von mir sind hier. Und für mich ist das also wirklich ein Gefühl. Also wenn ich zu anderen Vorträgen gehe, vor einem anderen Publikum, habe ich manchmal ein bisschen nicht Angst, habe ich das Gefühl, es könnte kontroversiell werden. Aber ich glaube, hier wird das sich nicht so abspielen. Das wird also jetzt nicht ein Vortrag über die aktuelle Lage, erstens ändert sich die aktuelle Lage, während wir sprechen vielleicht, wenn zum Beispiel der US-Präsident heute das Gegenteil von dem sagt, was er gestern gesagt hat. Über die aktuelle Lage informieren Sie sich aus den Medien. Und ich möchte eigentlich eben über diese Informationen, die Sie aus den Medien zu bekommen gewohnt sind, nachdenken, überlegen, in welcher Verpackung sie daherkommen, von der Wortwahl und von den Ideen her, und zeigen, möglicherweise wissen das viele von Ihnen auch, Sie kennen ja sozusagen Israel oder den Konflikt Israels besser als, sagen wir mal, der Durchschnitt der österreichischen Bevölkerung. Aber vielleicht sehen Sie oder hören Sie oder kriegen den einen oder den anderen Anstoß, der etwas bei Ihnen bewirken kann. Israel ist ja seit Jahrzehnten oder seit ich denken kann eigentlich ein Top-Thema in der Medienberichterstattung bei den internationalen Medien. Und man müsste ja meinen, wenn so oft über ein Land gesprochen und geschrieben wird, dann müsste ein richtiges Bild von dem Land entstehen. Aber bei Israel ist es irgendwie wie verhext, je mehr man über Israel spricht und je mehr man über Israel schreibt, desto mehr Missverständnisse werden verbreitet und setzen sich irgendwie in den Köpfen fest und werden oft nicht als solche erkannt. Jetzt kann man überlegen, warum das der Fall ist. Es hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicher auch, dass es eine gezielte und systematische Desinformation über Israel gibt. Wir haben einen Konflikt und die Gegner Israels verbreiten gewisse Narrative, wie es heute heißt. Und das hat auch eine Auswirkung. Es gibt die Arbeit in den Redaktionen der Medien, die ich kenne. Die sind unter Zeitdruck und die sind oberflächlich und die kennen sich nicht so gut aus. Und es gibt dann die Gewohnheit, wir haben es immer schon so berichtet, wir haben es immer schon mit diesen Worten beschrieben. Das hat irgendwie funktioniert, wir kennen das schon, unser Publikum kennt das schon, wir denken nicht drüber nach und wir verwenden das wieder. Und außerdem haben die Missverständnisse irgendwie auch damit zu tun, dass ja das wirklich eine komplizierte Materie ist. Israel, der Konflikt, das ist nicht einfach und bei allem, was man darüber sagt, kann man das immer gleich in Frage stellen und sagen, da fehlt der Kontext und man müsste das anders formulieren und so weiter. Ich möchte Ihnen also jetzt praktisch einen Katalog von Missverständnissen vorlegen. Noch einmal, ich setze mal voraus, dass es überhaupt keine Missverständnisse gibt, dass Sie alles verstehen, aber es lohnt sich vielleicht über das eine oder andere nachzudenken. Ich denke, ein Begriff und ein Wort, die sich ziehen seit eher durch die Berichte über Israel, das ist das Wort Rache. Sie hören immer wieder, Israel übt Rache oder Israel hat einen Vergeltungsangriff verübt, zum Beispiel auch nach dem furchtbaren 7. Oktober. Dann hat man gehört, irgendwie Israel übt jetzt Rache, erstens einmal an der Hamas, die diese Verbrechen begangen hat, aber dann auch in einem Aufwaschen und ohne und wahllos und brutal an der ganzen palästinensischen Zivilbevölkerung. Und das ist natürlich nicht wahr. Man kann darüber, was Israel gemacht hat, denken, was man will, aber das Motiv dafür, der Grund dafür, der Auslöser dafür war natürlich nicht Rache, sondern der Wunsch dafür zu sorgen, dass eine Situation hergestellt wird, wo die Hamas das nicht wiederholen kann. Die Hamas, wenn möglich, vielleicht ist es nicht möglich, wie wir jetzt sehen, so weit zu schwächen, dass sie Israel nicht wieder in dieser Weise angreifen kann. Und hier mache ich gleich einen kleinen Exkurs, das ist mir immer ein Anliegen, weil ich mich jedes Mal ärgere, wenn ich diese Formulierung sehe, diese Berichte in den Zeitungen und so über Rache, die Israel übt, werden oft begleitet von einem Bibelzitat. Sie hören Auge um Auge, Zahn um Zahn, nicht? Und ich habe jetzt gewisse Hemmungen, über die Bibel zu reden und die Tora, weil der Herr Oberrabbiner da ist, aber ich tue es trotzdem. Ich bin nicht so bibelfest, aber diese Stelle kenne ich gut. Auge um Auge, Zahn um Zahn, aus dem 2. Buch Moses, was man auf Lateinisch Exodus nennt, auf Hebräisch Shemot. Und da ist eben ein erstes großes Missverständnis damit verbunden. Auge um Auge, Zahn um Zahn ist kein Racheprinzip. Auge um Auge, Zahn um Zahn sagt nicht, dass ich einfach brutal und wahllos und barbarisch physische Rache üben kann. Es bedeutet nicht, dass wenn man mir ein Auge ausgekratzt hat, ich dem Gegner auch oder ein Auge auskratzen darf. Und wenn man mir einen Zahn ausschlägt, ich ihm auch einen Zahn ausschlagen darf. Im Gegenteil, es ist kein Racheprinzip, es ist ein Prinzip der finanziellen Entschädigung. Auge um Auge besagt, wenn man mir ein Auge beschädigt hat, dann darf ich nur fordern den Gegenwert eines Auges. Eine finanzielle Entschädigung, die man auch nicht mehr als ein Auge wert ist. Also dieses Prinzip, das dort ausgeführt wird, in vielen, vielen Fallbeispielen auch, ist eigentlich eine durchaus moderne und humane Mischung aus Strafrecht und aus Zivilrecht. Und da gibt es ja auch viele, wenn man das liest, das ist doch durchaus amüsant zu lesen, also Fallbeispiele. Also zum Beispiel, da wird gesagt, wenn zum Beispiel der Olli einen Ochsen besitzt, das ist also alttestamentarische Beispiele natürlich, und ich auch einen Ochsen besitze und die weiden beide zusammen und mein Ochse stößt seinen Ochsen und sein Ochse ist tot. Wer ist jetzt verantwortlich? Bin ich, ist es höhere Gewalt oder bin ich verantwortlich, wenn mein Ochse seinen Ochsen totgestoßen hat? Und die Antwort, die dort gegeben wird, das ist vielleicht intelligent, die sagt, es müssen beide verkauft werden, also das Fleisch des toten Ochsen und der lebendige Ochse, und der Erlös muss zwischen uns geteilt werden. Und das ist sehr vernünftig, wenn Sie darüber nachdenken, das ist eine sehr gerechte Lösung. Oder es steht dort drin, zum Beispiel, wenn nochmal Auge, wenn ich einen Sklaven habe und ich schlage ihn und er verliert ein Auge, dann bin ich verpflichtet, den Sklaven freizulassen. So. Also es ist noch einmal, es ist etwas, was überhaupt nichts mit Rache zu tun hat, sondern etwas wirklich eigentlich mit Gerechtigkeit und mit Recht. Und übrigens einer, der mitschuldig ist daran, dass das falsch verstanden wird, nämlich das Racheprinzip, ist kein geringerer als Jesus Christus, denn der hat das in der Bergpredigt verwendet. Er hat eben gesagt, es soll nicht gelten, das Prinzip Auge um Auge, sondern das Prinzip, wenn du eine Wange hinhältst, wenn du einen Schlag auf eine Wange bekommst, dann sollst du die andere Wange hinhalten. Und schon seit Jesus Christus Zeiten hat man das falsch verstanden. Es ist ein doppeltes Missverständnis. Erstens, weil es auf Ignoranz basiert, weil dieses Prinzip Auge um Auge nicht das besagt, was damit besagt werden soll. Und zweitens, weil es natürlich auch insinuiert und transportiert, dass die Juden ein besonders rachsüchtiges Volk seien. Und das kann es natürlich auch nicht sein. Warum sollten die Juden rachsüchtiger sein als andere? In einer zivilisierten Gesellschaft, wir haben alle Rachegelüste gefühlt, ja. Ich habe ja früher wieder Fußball gespielt. Und wenn mir einer gegen das Schienbein getreten hat, dann hätte ich ihm gerne auch ins Schienbein zurückgetreten, ja. Oder wir würden gerne mal wen umbringen, wenn er uns was gemacht hat. Aber Zivilisation ist eben da, um das zu beherrschen. Und Rachegelüste können nicht sein und waren nicht die Grundlage für politische und militärische Entscheidungen. Nie in Israel und sicher auch nicht gerade in dem letzten Krieg, obwohl es da, ganz arg natürlich zugegangen ist und man viel damit zu tun hatte, wirklich die eigenen Rachegelüste zu beherrschen. Aber es ging ihm darum, noch einmal, nicht sich zu rächen, sondern sich zu schützen. Verknüpft damit ist etwas anderes, was durch die, besonders in den letzten zwei Jahren dieses Krieges, durch die Nachrichten gegeistert ist, der Ausdruck Netanjahus Krieg. Habe ich immer wieder gehört, so beiläufig, und hat insinuiert, dieser Krieg sei die Privatangelegenheit des israelischen Premierministers Netanjahu gewesen. Jetzt kann man über Netanjahu denken, was man will, und von ihm mögen oder ihn nicht mögen, aber es war sicher nicht Netanjahus Krieg. Nach dem 7. Oktober hat es einen breiten, breiten Konsens in ganz Israel gegeben, natürlich von der militärischen und politischen Führung, aber auch von der ganzen Opposition. Es hat sich ja sogar ein Teil der Opposition unter Benny Gantz damals der Koalition, der Regierung angeschlossen, und Benny Gantz und Eisenkot, auch ein ehemaliger Armeechef, saßen im Kriegskabinett. Und natürlich ein Konsens auch bei eigentlich allen militärischen und Sicherheitsexperten aller Schattierungen. Es haben ja manche, es gibt unterschiedliche Denkschulen. Alle haben das gesagt, auch die einfachen Leute am Familientisch oder ich weiß nicht wo, im Hundepark. Und natürlich ganz besonders die Leute in Südisrael, in den Kibbuzim, die angegriffen wurden, die verwüstet wurden, wo Menschen abgeschlachtet wurden, wo Menschen verschleppt wurden. Und das ist ja eine Kibbuzgesellschaft, eine sozialistische, friedensbewegte Menschen. Und die haben auch gesagt, das kann so nicht weitergehen. Mit so einem Nachbarn wie der Hamas kann man nicht leben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Hamas keine Waffen mehr hat und dass die Hamas nicht in 10 Kilometer Entfernung von uns steht und jederzeit zu uns hereinkommen kann. Also es gab einen ganz breiten Konsens, und jetzt Netanjahu oder nicht, jeder andere an seiner Position, jede andere hätte als israelischer Regierungschef oder Regierungschefin, vielleicht mit Nuancen, aber ganz genau so gehandelt. Was stimmt, dass mit fortschreitender Zeit und des Krieges sich die Einstellung auch in Israel geändert hat, und ungefähr seit einem halben Jahr oder so haben wir gesehen und auch in den Berichten, dass es Demonstrationen gab in Israel, dass viele verlangt haben Waffenstillstand, das Ende des Krieges, Es gab auch Umfragen gegeben, die ergeben haben, dass das schon eine Mehrheit in Israel, 55%, 60%, 65% gesagt haben, es ist genug, auch weil das Land erschöpft war. Aber das Missverständnis, das damit einhergegangen ist, außerhalb Israels, wurde das oft gesehen, so dass die Motivation, sagen wir mal, zu diesen großen Demonstrationen gegen den Krieg gewesen sei, dass man jetzt den Krieg nicht mehr für gerechtfertigt gehalten habe oder dass man auch das Elend der Menschen im Gazastreifen gesehen habe und das beenden wollte. Das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Nein, aber die Hauptmotivation der Menschen, die dann für das Ende des Krieges waren, waren natürlich die Geiseln. Die Geiseln haben die das Gefühl, dass den letzten Geiseln die Zeit davonläuft. Dass die letzten waren dann am Ende, wie Sie wissen, die sind Gott sei Dank jetzt freigekommen, die letzten 20. Die waren schon wirklich unter schrecklichen Bedingungen festgehalten, abgemagert, unter der Erde, ohne Tageslicht und so weiter. Und man hatte das Gefühl, dass sie nicht mehr lange Zeit haben. Und der Druck, der in diese Richtung ging, war natürlich motiviert dadurch, dass man sah, das hat jetzt Priorität, wir müssen die Forderungen der Hamas erfüllen, wir müssen einen Kompromiss machen und der Krieg hat zu Ende zu gehen. Das ist nun wieder verknüpft mit dieser ganzen komplizierten Frage der Geiseln und dem Dilemma, das damit verbunden war. Und das wurde möglicherweise auch nicht immer ganz verstanden, wie tief das geht und wie bedrückend das war und wie schwierig da die Entscheidungen waren. Von vornherein gab es zwei erklärte Kriegsziele, das wissen Sie wahrscheinlich. Die israelische Führung hat gesagt, erstens, wie schon erwähnt, wir müssen die Hamas ausschalten, wir müssen dafür sorgen, dass es die Hamas im Gazastreifen nicht mehr gibt. Und zweitens, wir wollen und müssen die Geiseln befreien. Und jetzt sind prima vista natürlich diese beiden Kriegsziele im Widerspruch zueinander. Ich kann wahrscheinlich nicht beides gleichzeitig erreichen. Wenn ich die Geiseln irgendwann befreien will, Geiseln sind eben dazu da, dass sie festgehalten werden von denen, die sie genommen haben, dann muss ich irgendwann einen Kompromiss mit der Hamas machen und dann wird die Hamas überleben. Oder wenn ich die Hamas aber ganz zerschlagen will, dann eigentlich verzichte ich mehr oder weniger auf die letzten Geiseln, denn die sind ja in der Haft, in der Geiselhaft und die werden nicht freigelassen werden und das dauert zu lange und also beides irgendwie kann ich nicht haben. Es gab aber auch von vornherein eine andere Denkschule und da wird es schon kompliziert. Das war auch eben die israelische Führung, die gesagt hat, nein, es ist genau umgekehrt. Ich muss mehr militärischen Druck ausüben, nur wenn der steigt, wenn die Hamas merkt, dass sie keine Alternative hat, dass ihr das Messer am Hals sitzt, dann haben wir eine Möglichkeit, dass die Hamas vielleicht nachgibt, dass sie doch Geiseln herausgibt und dass wir das auf diese Weise erreichen. Und das war auch die Motivation zum Beispiel für den letzten Vorstoß, der in der ersten Jahreshälfte jetzt begonnen hat, der Versuch dann noch einmal, das hatte man bisher nicht mit aller Energie gemacht, die Stadt Gaza einzunehmen, die als letzte Hochburg der Hamas galt, wobei man wusste, wieder militärischer Druck, die Schrauben fester anziehen, aber das gefährdet natürlich andererseits ganz besonders wieder die Geiseln. Die können erstens durch die Kampfhandlungen zum Tode kommen, getroffen werden. Die können zweitens natürlich läuft ihnen die Zeit davon, denn wenn man wieder so eine militärische Bodenoperation in großem Maßstab startet, das dauert Wochen und Monate und so viel Zeit haben die Geiseln nicht. Und natürlich können die Geiseln durch ihre Bewacher ermordet werden. Und das ist ja auch zumindest in einem Fall passiert, bei Rafah, wo, das war im August 24, da wissen wir, dass 6 Geiseln, 2 junge Frauen und 4 junge Männer im Tunnel von ihren Bewachern einfach niedergeschossen wurden, weil die das Gefühl hatten, dass die israelische Armee näher kam und die israelische Armee kam dann zu spät und die hat dann nur mehr die Toten gefunden. Eine Bemerkung noch, weil das auch immer wieder, auch in Israel viel gesagt wird und ich möchte da zumindest einen Vorbehalt anmelden. Sie hören immer wieder, das hat zu tun mit auch Netanjahus Krieg, was ich vorher erwähnt habe, Netanjahu hat den Krieg nur fortgesetzt aus persönlichem Interesse, weil er sich im Amt halten will und aus parteipolitischem Kalkül, weil er seine Koalition zusammenhalten will. Ich sage mal, das können wir nicht wissen. Wissen könnten wir es nur, wenn wir in Netanjahus Kopf hineinschauen könnten. Das können wir nicht. Und zweitens ist das ein ganz gravierender Vorwurf. Also Netanjahu hat sicher viele Fehler, aber irgendjemanden, auch ihm sozusagen vorzuwerfen, dass er jetzt so einen Krieg fortsetzt, den Tod von vielen weiteren Soldaten und anderen Menschen in Kauf nimmt und die Fortsetzung des Elends und den Druck aus Israel nur aus privatem Interesse, da musste man schon wirklich handfeste Belege haben, um diesen Vorwurf zu erheben. Und ich würde mal sagen, das ist, wenn man das so leicht hinwirft, dann sorgt das, sagen wir mal, zumindest für Missverständnisse. Und man sollte verstehen, dass man nicht so einfach das machen kann. Und dann ging es wirklich darum, jetzt den Krieg fortsetzen oder nicht, abgesehen davon, was Netanyahu jetzt privat wollte oder nicht. Und das war ja nun wirklich mit gewaltigen Dilemmas verbunden. Sie wissen, dass es gab jetzt Gott sei Dank noch einmal, sind die letzten 20 noch lebenden Geiseln freigekommen. Und davor hat es zweimal sogenannte Deals, ich mag dieses Wort nicht, Geschäft mit Menschen gegeben. Das war relativ rasch nach dem Oktober, im November 23 einmal und dann jetzt noch einmal zu Beginn dieses Jahres, im Januar, Februar 24, wo teilweise Geiseln freigelassen wurden. Jetzt erstens gab es dann die ganze Zeit weiter Verhandlungen mit der Hamas über einen möglichen weiteren Deal. Und da musste man auch sehen, was will eigentlich die Hamas in so einer Situation? Eine Organisation wie die Hamas hatte in dieser Situation kein anderes Interesse, als irgendwie zu überleben, irgendwie Zeit zu gewinnen. Es ist völlig klar, dass sie militärisch unterlegen ist, sie hat keine Chance, aber sie konnte darauf hoffen, dass Israel irgendwann der Atem ausgeht. Israel ist dann auch in Ermüdung eingetreten, in Israel war man auch kriegsmüde, es gab den steigenden Druck im eigenen Land und aus dem Ausland, besonders aus Europa, auch aus Amerika. Und eine Terrororganisation, das haben wir auch schon aus früheren Waffengängen gesehen, die es ja gegeben hat mit der Hamas 2021 und 2014 und 2012 und 2009, ist immer dasselbe gewesen. Irgendwie haben die überlebt und man kann überspitzt sagen, wenn auch nur ein einziger Terrorist überlebt, dann kommt er dann aus dem Tunnelschacht heraus oder aus dem zerstörten Gebäude und zeigt das Victory-Zeichen und sagt, wir sind noch da und veranstaltet also eine Siegesfeier. Und rundherum ist alles zerstört und es gab 10.000 Tote, das ist egal. Aber die Hamas hatte eben das Interesse dahin. Und vielleicht ist es ja jetzt bis zu einem gewissen Grad ja gelungen, denn wir sehen ja jetzt den Waffenstillstand und die Hamas ist ja jetzt wieder hervorgekommen auf den Straßen und vielleicht ist das auch wirklich eingetreten. Aber jedenfalls bei den Verhandlungen mit der Hamas hatte man immer das Bewusstsein, dass die Hamas Zeit gewinnen will. Sie hat keine Antworten gegeben. Sie hat auf sich warten lassen. Nach 3 Tagen ist sie mit einer Antwort gegeben, die ein halbes Ja war und ein halbes Nein und dann hatte man wieder warten müssen. Und die Frage stellte sich natürlich, soll man da überhaupt mitspielen? Soll man verhandeln oder soll man gleich sagen, nein, die Hamas führt uns an der Nase herum und es gibt, das Einzige, was wirklich helfen kann, ist nur militärischer Druck. Das zweite große Problem, das damit verbunden war, und ich habe das auch bei den ersten beiden Geiselgeschäften geführt, man hat einen Teil der Geisel jeweils herausbekommen, aber das Problem war, dass sich Israel sozusagen taktische Situationen nicht gebessert hat. Denn wenn auch die Hamas dann nur mehr 30 oder 20 oder 10 Geiseln hat, dann hat sie ja noch immer Geiseln, auch wenn sie nur eine Geisel hat. Und sie hat dann Israel noch immer erpressen können. Also das hatte irgendwie wirklich keinen Sinn und die Frage hat sich gestellt, muss man nicht sagen, ich möchte alle oder keine. Und das hat sich noch besonders dann in einem moralischen Sinne gestellt, denn nehmen wir wirklich die Situation zuletzt. Es gab dann noch die 20 lebenden jungen Männer, von denen man wusste, dass sie noch lebten. Und es gab ja bis in den Juli noch die Versuche, zu einem Deal zu machen, wobei es wieder ging darum, um die Möglichkeit, einen Teil, sagen wir 10, es ging konkret um 10 herauszubekommen. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das moralisch vertretbar? Darf ich entscheiden, dass ich jetzt 10 nehme und die überleben dann, aber die 10 anderen überlasse ich ihrem Schicksal und einem wahrscheinlichen Tod? Und wenn man zu einem Deal eingeht, wer wählt die dann aus? Wer sagt, du lebst und du stirbst? Das wurde tatsächlich verglichen mit der Selektion auf der Rampe von Auschwitz. Du gehst ins Gas und du darfst noch leben. Und wer erklärt das den Eltern dieses jungen Soldaten oder des jungen Mannes, der noch dort ist? Dein Sohn kommt frei, aber deiner nicht. Also ich hätte sowas nie entscheiden können und ich denke, Sie wahrscheinlich auch nicht. Und das war mit ein eingebautes Problem. Oder hatte man nicht die moralische Pflicht zu sagen, nein, ein Teildeal kommt überhaupt nicht in Frage. Ich will alle oder keinen. Und wenn ich nicht alle bekommen kann, dann muss der Krieg halt weitergehen. Also das sind Probleme, vor denen Israel konkret gestanden ist. Und die, glaube ich, außerhalb Israels nicht so wirklich verstanden wurden und wo viele Missverständnisse einhergingen damit, weil man dann das Gefühl hatte, ja, die Israelis setzen Netanyahu oder wer immer, setzen sinnlos den Krieg fort und ihnen sind die Geiseln gar nicht so wichtig. Kann alles sein, ich kann nicht alles durchschauen, aber ich möchte Ihnen nur vorlegen, wirklich die Probleme, die damit verbunden waren. Und wenn zum Beispiel es, wie schon erwähnt, davor 2 solche Deals gab, da war das noch irgendwo vertretbar. Weil da hat man gesagt, okay, wir holen zuerst die Schwachen raus. Wie Sie wissen, wurden auch ganz kleine Kinder verschleppt. Es wurden auch ganz alte Leute von mehr als 80 Jahren Frauen und Männer verschleppt und überhaupt Frauen. Und dann hat man gesagt, es ist irgendwie legitim, zuerst die rauszuholen, die Kinder, die Alten und die Frauen. Und die jungen Männer bleiben halt noch zurück. War verständlich. Aber das dauerte jetzt schon 2 Jahre und man musste nun wirklich eine Entscheidung treffen. Und letztlich war das dann Trump, der irgendwie auf den Tisch gehauen hat, der das irgendwie zumindest mit der Geiselfrage geklärt hat. Aber die längste Zeit war dieses Dilemma damit verbunden. Die Situation war nicht klar und hat auch zu vielen Missverständnissen Anlass gegeben. Etwas, was auch damit verknüpft ist wiederum, denn alles ist ja mit allem verknüpft. Sie haben immer wieder gehört, den Vorwurf, in Israel weiß man ja gar nicht, wie schlimm es im Gazastreifen zugeht. Die israelischen Medien berichten ja nicht darüber und sie zeigen die Bilder nicht wirklich. Das ist absoluter Unfug und das ist auch ein Missverständnis. Also israelische Medien sind unerhört lebendig und vibrierend und voller Energie und berichten über alles und jedes und kritisieren vor allem die eigene Führung und die eigene Regierung und den eigenen Premierminister und hinterfragen jede Entscheidung und auch mit einer, sagen wir mal, Aggressivität, auch ja noch einmal gegen die eigene Führung, die zum Beispiel in österreichischen Medien völlig unüblich ist. Man redet in einem Ton, wie im israelischen Fernsehen über den israelischen Premierminister üblich ist. Der wäre in, im ORF im Gespräch über den Bundeskanzler in Österreich völlig unmöglich. Also die israelischen Medien sind sehr präsent. Und man hat natürlich auch in Israel gesehen die Bilder. Man hat auch in Israel gesehen und das israelische Publikum weiß genau, was für ein Elend im Gazastreifen geherrscht hat, dass Hunderttausende auf der Flucht waren, sich woanders hinbegeben mussten, dass es große Zerstörungen gab, dass es auch eine Hungersnot gab, dass es eine große humanitäre Krise gab. Also die Behauptung, in Israel hätte man nichts davon gewusst, ist auch wieder ein großes Missverständnis. Aber, und das ist der nächste Punkt, die Israelis haben gesagt, wir wissen, was dort los ist, aber wir sind nicht schuld daran. Wir haben das nicht so gewollt und wir haben das nicht herbeigeführt. Die Hamas hat selbstverständlich diesen Krieg ausgelöst durch den Überfall am 7. Oktober. Und die Hamas hat genau gewusst, dass ein Krieg kommt und sie hat auch gewusst, was für ein Krieg kommt. Und die Hamas hat nicht nur den Krieg ausgelöst, sondern die hat auch diese Art der Kriegsführung den Israelis aufgezwungen. Die Hamas hat sich wirklich versteckt hinter und unterhalb der eigenen Zivilbevölkerung. Sie hatte wirklich hunderte Kilometer gegraben von Tunnels unterhalb der Städte, was auch eigentlich die Häuser einsturzgefährdet hatte. Die Hamas hat, das ist nicht nur ein Slogan, sie hat wirklich Krankenhäuser benutzt, weil Krankenhäuser sind zum Beispiel wirklich praktisch. Es gibt auch Videoaufnahmen, dass die Geiseln, die am 7. Oktober genommen wurden, schnurstracks in Krankenhaus, in Gaza gebracht wurden und dort versteckt wurden. Krankenhaus ist urpraktisch, ist ein großer Komplex, nicht? Da gibt es Etagen, wo ärztliche Behandlung ist und andere Etagen, wo Hamas Kontrollcomputer hatte, Kommandoeinrichtungen. Da gab es Tunneleinstiege direkt aus dem Krankenhaus. Krankenhaus hat ein Notstromaggregat, ist mal sehr praktisch. Im Krankenhaus gibt es Ambulanzfahrzeuge und es haben tatsächlich Terroristen einfach Fahrzeuge mit dem Roten Halbmond, was dem Roten Kreuz entspricht, genützt, um einfach von einem Ort A zu einem Ort B zu gelangen. Also die Hamas hat das wirklich auf diese Art ausgenützt. Und ein Missverständnis, das dann immer wieder damit einhergegangen ist, sie haben dann gelesen, immer wieder, Israel hat wieder ein Krankenhaus angegriffen und Israel hat wieder eine Schule angegriffen. Und das ist unpräzise, das darf man so nicht sagen. Denn Israel hat nicht ein Krankenhaus angegriffen, sondern ein Krankenhausgebäude. Und hat nicht eine Schule angegriffen, sondern ein Schulgebäude. Weil das eben von der Hamas benutzt wurde. Und allein wieder eine Vernunftüberlegung, eine Plausibilitätsüberlegung, was sollte Israel davon haben, irgendeine Schule anzugreifen? Warum sollte Israel Schüler und Schülerinnen angreifen? Oder warum sollte Israel Patienten und Ärztinnen in einem Spital eingreifen? Erstens ist es inhuman. Und zweitens bringt es auch keinen Nutzen und drittens bringt es sogar einen Schaden, denn das sozusagen ruiniert ja noch mehr den Ruf Israels, der ohnehin von allen dauernd ruiniert wird. Es war also nicht so, dass eben einfach Zivilisten angegriffen wurden. Und aber damit verbunden war wiederum noch einmal ein riesiges Missverständnis. Der Vorwurf, Israel würde mit seinen Handlungen das Kriegsrecht und das humanitäre Völkerrecht verletzen, weil man solche Gebäude oder solche Einrichtungen nicht angreifen darf. Das ist wieder, ich werde jetzt einige Male etwas sagen, was juristisch ist sozusagen. Ich bin kein Jurist, ich weiß, dass zumindest ein Jurist im Saal ist, vielleicht noch mehr. Aber ich habe mich damit beschäftigt und ich kann einfache Texte auch lesen und verstehen. Und das Kriegsrecht basiert auf eigenen, es ist überhaupt jedes internationale Recht ist diffus, es kommt auf Interpretationen an und es gibt viele Gesetzeswerke. Aber da ist es ziemlich klar. Das beruht auf einigen zentralen Gesetzeswerken. Das eine ist die Haager Landkriegsordnung von 1907 und die Genfer Konventionen der 1940er Jahre und die Interpretationen des Roten Kreuz zu den Genfer Konventionen. Und da steht tatsächlich immer drinnen, man darf nicht angreifen, ein Krankenhaus, eine Schule, eine Kirche, ein Wohngebäude, eine Brücke. Aber dann kommt noch kein Punkt. Und dann steht noch eine Fortsetzung. Und da steht nämlich, außer diese zivilen Einrichtungen werden vom Feind für militärische Zwecke benutzt. Und dann verlieren sie ihren Schutz. Und dann erlaubt das Kriegsrecht im allgemeinen Sinn sehr wohl und selbstverständlich, ist ja logisch, dass man diese Gebäude auch angreift. Denn es ist ja klar, wenn man mich beschießt aus einem Krankenhausgebäude, kann der, der herausschießt, nicht erwarten, dass ich mich nicht verteidige und nicht versuche, ihn zu neutralisieren. Und er ist daran schuld, wenn dann in dem Krankenhaus auch Menschen getötet werden. Und es ist legitim, darauf zu antworten. Natürlich kommt dann hinein die Frage der Angemessenheit. Man darf sozusagen die Notwehr nicht überschreiten. Aber darauf lasse ich mich jetzt gar nicht ein, denn auch die Angemessenheit ist ein wahnsinnig kompliziertes Problem. Das heißt, es muss immer dieser Angriff auch in der Proportion sein des militärischen Nutzens, den das bringt. Also das Risiko, Zivilisten zu töten, muss im Einklang sein mit dem militärischen Nutzen. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass man ein Krankenhausgebäude nicht angreifen darf, wenn es vom Feind benutzt wird. Und das wird immer wieder irgendwie wegeskamotiert oder unterschlagen. Und Israel wird missverständlich und oberflächlich dann vorgeworfen, Israel würde das internationale Recht verletzen. Ein anderes Ding, das auch damit verknüpft ist, ist, dass gesprochen wird, das Wort gefallen ist immer wieder von Vertreibung. Die Menschen im Gazastreifen seien vertrieben worden. Das Wort Vertreibung passt hier nicht. Vertreibung bedeutet, dass ich Menschen weghaben will, damit sie, weil ich sie loswerden will, damit sie nicht zurückkommen und weil ich ihren Grund und Boden will oder ihre Wohnung oder ihnen sonst etwas wegnehmen will. Das war hier natürlich überhaupt nicht der Fall, sondern was wirklich der Fall war, war, dass es eine Evakuierung gegeben hat. Das heißt, die Aufforderung an die palästinensische Zivilbevölkerung ging dahin, dass man ihr gesagt hat, geht weg aus dem Kampfgebiet, denn hier seid ihr gefährdet. Hier, die Hamas hat den Kampf in die Stadt getragen, nach Rafah oder Khan Yunis oder Gaza-Stadt oder Beit Hanun oder wo immer das war, und geht von da wieder weg, damit ihr sozusagen nicht im Weg steht, denn hier wird Krieg geführt. Gewöhnlich oder klassisch oder in Geschichte werden ja die meisten Kriege irgendwo offene Feldschlacht, Waterloo oder was weiß ich, ja. Und da ist es eben, dass der Krieg ausgetragen wurde in der Stadt und man wollte die Menschen weghaben. Für die Menschen, die dort weg mussten, war das eine Tragödie. Die Menschen im Gazastreifen, die mussten aus ihren Wohnungen weg, die wussten nicht, ob sie wieder zurück können. Viele wurden zerstört, sie wurden dann in irgendwelche humanitären Schutzzonen sind sie gegangen, auch zum Teil zu Fuß oder auf Eselskarren mit ganz wenigen Habseligkeiten, irgendwohin, wo es Zelte gab und vielleicht zu wenig und auch zu wenig Wasser und zu wenig zu essen und furchtbare hygienische Bedingungen. Aber so war es nun einmal und noch einmal, der Sinn war nicht, ihnen Leid zuzufügen, der Sinn war es, so paradox das ist, ihnen Leid zu ersparen und sie eben aus der Kriegszone wegzubekommen. Und jetzt würde ich mal sagen, das ist doch sozusagen normal. Ein Krieg ist absolut abnormal. Ja, ein Krieg ist ein abnormaler Zustand, weil manche Dinge sind im Rahmen eines gewissen Krieges normal. Und die zwei großen Schlachten oder Eroberungen von Städten in der jüngeren Zeit, das war einerseits zum Beispiel ist die Eroberung von Fallujah 2004. Damals war das im irakischen Bürgerkrieg und Fallujah, eine Stadt im Nordirak, war besetzt von irakischen Aufständen und Alliierte haben das angegriffen. Oder dann 2016 die berühmte Einnahme von Mosul. Dann, das war ISIS, die hatten eine Art Kalifat errichtet und hatten die Stadt Mosul besetzt. Und wieder eine Alliierte, auch die Amerikaner waren dabei, haben diese Stadt dann erobert. Und da war es auch üblich und normal, dass man zuerst der Zivilbevölkerung gesagt hat, geht dort raus, weil da wird jetzt Krieg geführt. Und zum Beispiel in der Stadt Fallujah, also eine Stadt von ungefähr 300.000 Einwohnern, haben damals rund 80% der Zivilbevölkerung die Stadt verlassen, bevor die Alliierten dann angegriffen haben. Also es ist mit viel Elend und einer Tragödie verbunden, aber es handelt sich nicht um eine Vertreibung, es handelt sich um eine Maßnahme, die im Prinzip die Zivilbevölkerung schützen sollte. Wieder damit verbunden ist ein anderer schwerer Vorwurf, und das ist das ganze Stichwort die Hilfslieferungen und was damit passiert ist und der Vorwurf, Israel hätte systematisch die Bevölkerung im Gazastreifen ausgehungert. Das ist auch wieder ein Unsinn und das ist auch wieder sehr, sehr missverstanden worden. Erstens muss man sehen, über die längste Zeit hat es während dieses Krieges überhaupt keine Blockade des Gazastreifens gegeben, sondern es sind täglich viele 100, 200, 300 Lastwagen mit Hilfsgütern, also mit Lebensmitteln, mit Treibstoff, mit Medikamenten in den Gazastreifen hineingefahren, jeder beladen mit ungefähr 20 Tonnen. Und es haben die notwendigen Güter sehr wohl den Gazastreifen erreicht. Das Problem war aber dann die Verteilung. Diese Güter sind nicht unbedingt an die Menschen gekommen, für die sie bestimmt waren. Es stimmt, dass es von März bis Mai circa diesen Jahres 2025 eine totale Blockade israelischerseits gegeben hat. Aber die Israelis haben angegeben, dass sie das ausgerechnet haben und es hätte auch zu diesem Zeitpunkt an und für sich genügend Lebensmittel im Gazastreifen gegeben. Die Lagerhäuser seien voll gewesen und es auch in dieser Periode habe es keinen Ziel des Aushungerns von der Zivilbevölkerung gegeben. Aber natürlich war das Ziel, die Hamas irgendwie zu schwächen. Jetzt wiederum, das ist unheimlich problematisch und man kann da das aus verschiedenen Seiten sehen. Aber ich werde jetzt wieder juristisch, obwohl ich kein Jurist bin. Das ist keine Verletzung des Völkerrechts an und für sich. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Und ich lese Ihnen das vor. Das ist Artikel 23 des 4. Genfer Abkommens. Und da steht, eine vertragsschließende Partei, also die beim Abkommen dabei ist, ist nur dann verpflichtet, die erwähnten Sendungen ungehindert durchzulassen, wenn sie die Gewissheit besitzt, keinen triftigen Grund zur Befürchtung haben zu müssen, der Feind könnte daraus einen offensichtlichen Vorteil für seine militärischen Anstrengungen und seine Wirtschaft ziehen. Also, da steht eindeutig, wenn ich im Krieg bin mit einem anderen, was immer, mit einem Feind, dann bin ich überhaupt nicht verpflichtet, ihm irgendwas zu liefern. Nicht einmal einen Löffel Wasser, weil eben man im Krieg miteinander ist. Und das war ja genau der Fall. Die Hamas hat ja diese Hilfslieferungen, nicht alle, aber einen beträchtlichen Teil, entwendet. Es gibt die Videoaufnahmen von dem Lastwagen und die zwei Hamas-Leute mit Kalaschnikow sind oben und sagen dem Lastwagen, wo er hinfahren soll. Und der fährt nicht dorthin, wo die bedürftigen Menschen sind, sondern ganz woanders hin. Und die Hamas hat diese Lebensmittel, sagen wir mal, zunächst einmal für ihre eigenen Leute verwendet. Die haben immer gut genährt. Wo haben wir die Leute gesehen zum Beispiel, als es diese Zeremonien gab, diese schrecklichen, wo Geiseln übergeben wurden? Da haben sie gesehen in den gebügelten Uniformen und alle waren wohlgenährte Männer. Und wir wissen das auch von den Geiseln, die zurückgekommen sind, die ausgehungert wurden. Die haben gesagt, wir haben nichts zu essen bekommen. Die haben uns absichtlich das Essen gezeigt. Und die hatten immer genug zu essen. Und da standen die Kartons mit der Aufschrift UNRWA und Organisationen. Und das war genau das. Also die haben das mitgenommen, entwendet und haben es übrigens dann auch verkauft. Sie haben diese gespendeten Hilfsgüter zu Geld gemacht. Und die Hamas hat immer Geld gebraucht, auch um neue Kräfte zu rekrutieren, ihre getöteten Kämpfer oder Terroristen zu ersetzen. Und die werden ja auch bezahlt und dazu braucht man Geld. Und dann ist da auch so eine Meldung immer wieder durch die Medien gegeistert. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Dann hat es immer wieder geheißen, die Situation ist jetzt besonders schlimm, denn der Marktpreis für Grundnahrungsmittel wie Speiseöl oder Mehl im Gazastreifen ist jetzt wahnsinnig hoch und die armen Leute haben nicht kein Geld, um sich das bezahlen, um das zu bezahlen. Sie können das nicht kriegen. Fällt Ihnen was auf? Hallo, Marktpreis? Das sind Gratissendungen, das sind Spenden. Das soll gratis an die Menschen verteilt werden. Wieso gibt es überhaupt einen Marktpreis? Wieso ist irgendwas teuer? Was ist da los? Also hätte jeden Journalisten oder Journalistin, die darüber berichtet, auffallen müssen und dem Publikum, dass da etwas nicht stimmt. In so einer Situation, wenn hunderte Lastwagen täglich reinfahren mit gespendeten Lebensmitteln, kann es natürlich keinen Marktpreis geben, sondern es ging tatsächlich um die Verteilung. Allgemein kann man auch fragen, wiederum, ich kenne nicht alle Kriege und ich kenne nicht die ganze Menschheitsgeschichte oder Heeresgeschichte, aber wann hat überhaupt jemals in einem Krieg, wo A gegen B gekämpft hat, der A dem B irgendetwas geliefert? Ich weiß es nicht, vielleicht wissen Sie es. Es ist jetzt Krieg Russland-Ukraine. Liefern die Russen irgendwas an die Ukraine oder liefert die Ukraine irgendwas an die Russen? Ich würde meinen, nein. Im Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen irgendwas an England, an die Engländer geliefert oder England irgendwas an die Deutschen. Im Gegenteil, die haben einander blockiert, damit nur ja nichts den anderen sozusagen hilft in ihrer Kriegsanstrengung. Und das genau war die Situation. Wiederum, es ist problematisch, aber diese Fragen muss man natürlich stellen. Also es gab natürlich überhaupt kein systematisches Aushungern der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Es gab den Versuch, die Hamas um ihre Ressourcen zu bringen, weil die Hilfslieferungen waren auch Ressourcen für die Hamas. Und das Problem ist natürlich, das ist wie immer, wenn Sie Sanktionen verhängen gegen, sagen wir mal, ein diktatorisches Regime, wenn Sie Sanktionen gegen den Iran verhängen, dann wollen Sie die iranische Führung treffen, aber Sie treffen auch sehr stark die einfachen Menschen, die Sie eigentlich nicht treffen wollen. Es ist sehr schwer, das auseinanderzuhalten. Aber eine Politik des Hungerns oder politischen Verwendung von Hunger, das hat nicht Israel gemacht, sondern es hat natürlich umgekehrt die Hamas gemacht. Weil die Hamas hat dann tatsächlich, es hat sicher hungernde Menschen gegeben, weil die Verteilung nicht geklappt hat. Aber die hat dann in die Welt hinausgeschrien und Bilder veröffentlicht. Es gibt Hunger im Gazastreifen, sie hat den Hunger als Waffe verwendet. Und Israel hat nicht den Hunger in diesem Sinn als Waffe verwendet. Eine letzte Bemerkung zu dem Thema. Sie haben möglicherweise auch mitbekommen, dass es den Versuch eben gab, ich bin nicht da, wenn man mich so. Eben die Hamas zu umgehen, weil die hatte Lebensmittel, dadurch hatte sie auch Macht und Kontrolle. Wer Lebensmittel hat in so einer Situation, von dem sind noch immer die anderen abhängig. Und verteilt wurde das sehr stark durch die UNRWA, durch diese sehr problematische UN, das UN-Flüchtlingshilfe für Palästinenser, das mit der Hamas, sagen wir mal, verflochten ist und das überhaupt ein Thema für sich ist. Und man wollte eben israelischerseits, auch amerikanischerseits, andere Wege finden. Das heißt, dass man wollte eine Situation herbeiführen, wo die Lebensmittel nicht mehr durch die Hamas verteilt werden, sondern durch was anderes. Und man hat etwas versucht aufzubauen. Das nannte sich Gaza Humanitarian Foundation, mit israelischer Hilfe, aber von Amerikanern aufgezogen, amerikanische Männer, Sicherheitsleute mit Erfahrung, denen es wirklich gelungen ist, dann im Süden des Gazastreifens 4 Verteilungszentren tatsächlich einzurichten. Und wo dann auch relativ viele Mahlzeiten ausgeliefert wurden, bis zu 1 Million Mahlzeiten pro Tag. Und das ist nichts in so einer Situation, besonders wo es wirklich oder angeblich Hunger gegeben hat. Und dann hat plötzlich die UNRWA nicht mitgespielt, weil die wollte weiterhin das Monopol. Die hat gesagt, wenn es einen Konkurrenzverteilungsmechanismus gibt, dann spielen wir nicht mit. Und dann gab es tatsächlich eine Situation, wo schon auf der Gaza-Seite der Grenze Lastwagen standen, voll beladen mit Hilfslieferungen, und hätten nur gewartet darauf, dass die UNRWA kommt und das verteilt. Und die UNRWA hat gesagt, nein, wir streiken. Wir wollen keine Konkurrenz. Solange die anderen verteilen, verteilen wir nicht. Also es gab Hunger. Man wollte dem Hunger abhelfen. Es gab Lebensmittel, aber sie wurden aus Prinzip nicht verteilt. Und das ist natürlich ein Problem. Oder vielleicht haben Sie noch einmal in dem Zusammenhang dann auch gehört, dass sich ja Menschen an den Verteilungszentren, den alternativen Verteilungszentren angestellt haben, lange Menschenschlangen. Und dann kamen Meldungen auf die Menschen, die sich dort um Lebensmittel angestellt haben, bei dieser Gaza Humanitarian Foundation, wurde geschossen. Es gibt dort Tote, es gibt dort Zwischenfälle, es ist gefährlich, das funktioniert nicht, das ist von vornherein eine schlechte Idee. Und es wurde dabei immer unterstellt, die Israelis hätten auf die dort auf Lebensmittel sich an, um Lebensmittel sich anstellenden Menschen geschossen. Jetzt rückt noch einmal eine Plausibilitätsüberlegung. Israel wollte die dort haben. Israel wollte die Hamas schwächen, indem man andere Verteilungszentren aufgebaut hat. Und dann sind Menschen tatsächlich hingegangen, haben sich dort ums Lebensmittel angestellt. Also Israel wollte die dort haben. Wieso sollte Israel gerade auf die schießen, die sich genau dort anstellen, wo Israel sie haben will, um die Hamas zu schwächen? Sie hat überhaupt kein Interesse daran. Ich war nicht dabei. Vielleicht war es ganz anders. Aber es ist völlig unlogisch. Und umgekehrt hatte natürlich die Hamas ein Interesse, das zu sabotieren. Die Hamas wollte weiter die Verteilung der Lebensmittel in den eigenen Händen halten. Und die Hamas, sagen wir mal, hat ein starkes Motiv gehabt, das zu machen, dort Zwischenfälle zu provozieren, dort Schießereien zu provozieren. Aber das kam wieder sehr, sehr missverständlich über die Medien. Ich habe das, wann war das? Ich habe auch den Vortrag schon mal gehalten in Berlin vor wenigen Tagen. Das war ein junger Mann. Es gibt abenteuerliche Theorien, die sie dort aufbauen, und dem habe ich das auch gesagt. Die haben genau das Argument vorgebracht, wieso sollte Israel auf die Leute dort schießen? Die wollen ja, dass sie sich gerade dort ums Lebensmittel anstellen und nicht bei der UNRWA. Und dann hat er gesagt, ja, das ist völlig klar. Denn eigentlich wollen die Israelis die Palästinenser aus dem Gazastreifen vertreiben. Sie haben also so ein Stratagem aufgebaut. Sie haben dort Verteilungszentren eingerichtet, damit die Menschen hinkommen, damit sie dort auf sie schießen, dann haben alle Angst und verlassen den Gazastreifen. Also völlig hirnrissige Verschwörungstheorien, die offenbar kursieren. Das war ein intelligenter junger Mann, der das offenbar wirklich geglaubt hat. Also man glaubt nicht, wie sich das, in welche Dimensionen das annehmen kann. Wobei, noch einmal, meistens funktioniert auch einfach der gesunde Menschenverstand. Und man kann auch manchmal eigenen Plausibilitätsüberlegungen zumindest vertrauen oder zumindest nicht unbedingt die Versionen glauben, die so unreflektiert durch die Medien geistern. Jetzt komme ich zum Schluss noch zu den zwei wichtigsten Punkten, könnte man sagen. Das eine sind die Zahlen. Sie haben über diese zwei Kriegsjahre immer wieder gehört, die Zahl der Opfer, der Toten im Gazastreifen in dieser Kriegszeit. Und die ist ja immer dann gewachsen und ist zuletzt mal hoffentlich mal Gott sei Dank stehen geblieben. Und die Zahl, die jetzt genannt wird und immer wieder zitiert wird, ist im Krieg, sind im Gazastreifen 67.000 Menschen getötet worden. Das ist von vornherein so problematisch, das so pauschal zu sagen und ohne nachzudenken, das immer weiterzugeben, aber das wird natürlich gemacht. Das Erste, wenn wir Glück haben, wird dazu gesagt, die Zahl kommt vom sogenannten Gaza-Hamas-Gesundheitsministerium in Gaza. Ich habe erstens versucht herauszufinden, wer ist das? Was ist die Adresse des Gesundheitsministeriums in Gaza? Wo sitzen die? Wer sind die Menschen? Kann man die fragen? Es gibt keine Antwort auf das, wer diese Zahlen produziert. Das ist von vornherein natürlich sehr problematisch. Zweitens wissen wir ein bisschen etwas von der Methode, wie die Zahlen zusammenkommen. Das erste sind, es sind drei Komponenten. Die eine Komponente ist, es wird gemeldet von Spitälern im Gazastreifen. Dort gibt es Tote und die sagen, bei uns sind heute so und so viele Menschen gestorben. Und das wird dann in die Statistik aufgenommen. Wobei wir wieder nicht überprüfen können, ob das wirklich alles Menschen sind, die wegen des Krieges und Verletzungen gestorben sind, durch Kriegshandlungen oder vielleicht auch eines natürlichen Todes. Wir haben keine Möglichkeit, das zu wissen. Und das Zweite ist, dass ausdrücklich auch gesagt wird, dass dort Meldungen aus Medien einfließen. Also Sie lesen Medienberichte, da war dieser Einschlag, dort gab es so und so viele Tote und das fließt dann auch in die Statistik ein. Und Sie können dann, offenbar kann man auch Todesfälle melden. Man füllt ein Formular aus, in meiner Familie oder im Umkreis ist das und das passiert. Also das ist natürlich eine sehr problematische Methodik von vornherein. Aber wenn wir das einmal beiseite lassen, Sie kriegen eine Pauschalzahl gemeldet. Sie hören 67.000 Tote. Aber das geht so nicht, denn man muss natürlich von nächstem Mal unterscheiden, wie viele von den Toten sind Kombattanten gewesen und wie viele waren Zivilisten. Das ist ein Riesenunterschied. Es wird aber nicht unterschieden, systematisch nicht. Die Hamas unterscheidet das nie. Sie meldet nur eine Zahl. Und natürlich kommt das von der Hamas, die von vornherein natürlich eine Terrororganisation ist, die hatte keine Skrupel, da die Verbrechen zu begehen, die sie am 7. Oktober begangen hat, wird auch keine Skrupel haben mit der Wahrheit, also sagen wir mal, sehr sorglos umzugehen. Also sie hören das einmal nicht und es müssen, und es wird dann insinuiert, das seien alles zivile Opfer gewesen. Das kriegt man so mit, manche glauben das. Natürlich, noch einmal, das sind auch die Kombattanten, die Kämpfer, die Hamas-Terroristen mit inkludiert. Und das wird oft übersehen. Und wenn wir jetzt nur die zivilen Opfer anschauen, wir wissen nicht genau, wie viele es waren, es hat auch keinen Sinn, da irgendeine Zahl zu nennen. Ich weiß nicht, welche Zahl stimmt. Aber man muss immer dazu sagen, unter welchen Umständen auch die zivilen Opfer zum Tode gekommen sind. Sind sie wirklich getroffen worden von israelischen Raketen, willkürlich, überflüssig, wahllos? Oder sind vielleicht auch welche zu Tode gekommen, weil sie in einem Gebäude waren, wo genau von dort oder daneben Raketen abgeschossen wurden und Israel hat dann in die Richtung geschossen und deswegen sind die Menschen getötet worden? Oder sind sie deswegen getötet worden, weil sie neben einem Munitionslager war, das getroffen war, das ist explodiert und die sind durch die explodierende Munition der Hamas getötet worden? Oder viele Raketen der Hamas, viele sind nach Israel geflogen, aber es gab auch einige, man könnte sie Rohrkrepierer nennen, die in Gaza selbst runtergekommen sind und dort Menschen getötet haben. Das muss ich ja dazu sagen, weil dann sind sie ja nicht die Opfer Israels. Und es gab den ganz berühmten Fall, das war kurz nach Beginn des Krieges, noch im November 2023, das Al-Ali-Krankenhaus in Gazastadt. Da gab es einen Einschlag offenbar. Und da gab es sofort die Meldung, Krankenhaus wurde getroffen, 500 Tote. Die kamen erstens sofort, noch bevor man über, nach einer halben Stunde. Niemand hatte je Zeit gehabt genug, wirklich festzustellen, wie viele Tote dort waren. Und das ist dann um die Welt gegangen. Wow, Krankenhaus, 500 Tote, Wahnsinn. So kurz nach Kriegsbeginn gleich alles verkehrt. Wir verstehen zwar Israel, Israelis wurden massakriert und verschleppt, aber sie schießen jetzt auf ein Krankenhaus und es gibt 500 Tote. Und dann hat sich nach und nach herausgestellt, erstens wurde nicht das Krankenhaus getroffen, sondern ein Bereich beim Krankenhaus, sozusagen der Vorhof. Zweitens, 500 Tote hat sicher nicht gestimmt, es waren viel weniger. Wir wissen bis heute nicht genau, wie viele es waren, es ist nicht feststellbar. Drittens und vor allem, es war gar keine israelische Rakete, es war eine Rakete des islamischen Dschihad, der kleinen Schwesterorganisation Hamas. Sie hat in der Nähe eine Rakete abgeschossen und die ist schon gleich in Gaza runtergefallen und die hat diese Menschen dort getötet. So, das war dort. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wir haben jetzt eine Statistik von 67.000 Toten. Sind diese 500 gemeldeten Toten, die es nicht gegeben hat, auch in dieser Statistik drinnen? Vermutlich ja, ich weiß es nicht, aber warum nicht? Das ist ja, klingt ja gut, wenn noch mehr Tote sind. Nicht? Und noch ein Aspekt, zum Beispiel am 7. Oktober, wie wir ja inzwischen wissen, am Anfang wussten wir nicht, welches Ausmaß das hatte, sind 5.000 bis 6.000 schwer bewaffnete von dieser Nukba-Eliteeinheit der Hamas nach Israel eingedrungen. Die waren diejenigen, die den Massaker verübt haben, die von Haus zu Haus gezogen sind, die auf alles geschossen haben, was sich bewegt hat, die Häuser angezündet haben, die Frauen zu Tode vergewaltigt haben. Und leider war die israelische Armee dann eben da noch da. Nicht da, noch nicht da. Und erst mit einer gewissen Verzögerung, das hat ja um 6.30 Uhr in der Früh begonnen, ist dann die israelische Armee gekommen, hat begonnen, die zu bekämpfen. War leider zu spät für sehr viele. Und hat dann innerhalb relativ kurzer Zeit von 1,5 bis 2 Tagen tatsächlich wieder die militärische Kontrolle gehabt. Und von diesen eingedrungenen Terroristen wurden auch sehr viele im Kampf mit den israelischen Truppen getötet. 1.000, 1.500, weiß ich nicht genau. Es gibt keine, ich glaube, mir ist nicht bewusst, dass eine genaue Zahl veröffentlicht wurde. Aber wir haben hier genau die Mörder, die mit eigenen Händen diese Morde begangen haben am 7. Oktober. Und sind die auch in dieser Statistik der Opfer des Krieges drin? 1.000, 1.500 und so weiter? Vermutlich ja. Nicht? Und ich will Sie nur darauf aufmerksam machen, dass eben, wenn man irgendeine Zahl von 67.000 Toten einfach so nennt, sind dafür darin also eine ganze Serie von Missverständnissen eingebaut. Und das Letzte, und das ist ja das, was uns, glaube ich, in der letzten Zeit am meisten bewegt hat, das ist dieser Vorwurf, und ich sage, ein totales Missverständnis, das Wort, das Israel angehängt wird, Völkermord, Genocide, damit wird, also ja, überall, amerikanische Universitäten und überall. Joe Biden war der Genocide-Präsident, weil er zu den Israelis gehalten hat und so weiter. Und ich würde sagen, das ist beinahe lachhaft, wenn es nicht so ernst und so traurig wäre. Und da gibt es wieder verschiedene Zugänge, um aufzuzeigen, dass das völliger Unsinn ist. Ich werde zum dritten Mal, glaube ich, als Jurist auftreten, aber es ist ja wirklich bekannt, denn Völkermord, Genocide ist präzise definiert durch die Völkermordkonvention der UNO. Das wurde 1948 von der Generalversammlung beschlossen und ist 1951 in Kraft getreten. Und das Schlüsselwort dafür ist die Absicht. Nicht? Da heißt es, Völkermord ist eine Handlung, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Ich lebe in Israel und ich weiß, dass selbstverständlich niemand, es gibt immer Extremisten und Verrückte oder so, aber es ist kein Teil der israelischen Politik oder kein Ziel Israels war, die Palästinenser ganz oder teilweise zu zerstören, als Volk, als Palästinenser, als Menschen. Es gab einen Krieg gegen die Hamas und es gab keinen Krieg gegen die Palästinenser. Also eine Absicht zu unterstellen Israel, dass man die Palästinenser zerstören, vernichten wollte, ist a priori unsinnig. Das zweite Argument, das man anbringen kann, ist, wir wissen alle, ohne Juristen zu sein, gefühlsmäßig, was Völkermord ist. Völkermord ist eine Situation, wo der verfolgten Gruppe keine Chance gelassen wird. Sie werden verfolgt für das, was sie sind. Sie haben keine Möglichkeit, sich zu ergeben und zu sagen, ich beende den Konflikt und ich mache nicht mehr mit und so weiter. Die werden umgebracht wegen dem, was sie sind. Es gab einige Beispiele von Völkermord in der Geschichte, der Völkermord der Türken an den Armeniern im Rage des Ersten Weltkriegs, natürlich im Zweiten Weltkrieg der Völkermord an den Juden oder an den Roma und Sinti. Die hatten keine Chance, die konnten nicht sagen, hallo, ich spiele nicht mehr mit. Nein, wenn du Jude warst oder wenn du Roma oder Sinti warst, wurdest du verfolgt und zu großen Teilen wurde diese Gruppe dann eben umgebracht, ermordet. Oder in Ruanda die Tutsis, das war ein Völkermord in den 1990er Jahren. Oder die Jesiden im Irak, die von der ISIS verfolgt wurden und die abgeschlachtet wurden, weil sie Jesiden waren, weil sie keine Muslime in dem Sinne waren. Da hatten die keine Chance. War das der Fall im Gazastreifen? Natürlich nicht. Die Hamas hätte nur zu sagen brauchen, aus, wir verstehen, wir haben den Krieg verloren, wir wollen das beenden. Und damit wäre keinem einzigen Palästinenser und keiner Palästinenserin und keinem palästinensischen Kind irgendetwas passiert. Also schon deswegen kann keine Rede von Völkermord sein, weil man jederzeit die Möglichkeit gehabt hätte, auf die Stopptaste zu drücken und sagen aus. Und es wäre denen noch nichts passiert. Und dann noch ein drittes ist ein Zahlenargument. Wissen Sie, wie viele Einwohner der Gazastreifen hatte, als Israel ihn erobert hat, im Sechstagekrieg von 1967? Es waren rund 400.000 Einwohner damals dort. Als Israel dort weggegangen ist, im Sommer 2005, der Rückzug unter Ariel Sharon, lebten dort 1,3 Millionen Menschen. Also in der Zeit der israelischen Besatzung oder Kontrolle ist die Zahl der Bewohner, der Palästinenser im Gazastreifen, hat sich mehr als verdreifacht von 400.000 auf 1,3 Millionen. Wenn Israel irgendeine Absicht hat, die Palästinenser zu vernichten, zu vertreiben, Völkermord sieht anders aus. Völkermord bedeutet, dass dann niemand mehr da ist und nicht, dass die Bevölkerung auch wächst und nicht nur wächst, sondern sich sogar verdreifacht. Und inzwischen, auch noch unter israelischer Teilkontrolle, leben ja bekanntlich schon 2 Millionen Palästinenser dort. Also was soll das mit Völkermord zu tun haben? Und noch ins Stichwort Völkermord noch ein Beispiel, weil das wirklich zeigt, was für ein Zirkus das ist. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, das war vor ein paar Wochen, so im September, ist durch viele Medien gegeistert eine Meldung, es gibt eine International Association of Genocide Scholars, also internationale Vereinigung der Genozidforscher oder der Genozidgelehrten, und die habe eine Abstimmung abgehalten, und 82% der Mitglieder dieser Genozidforschervereinigung habe befunden, ja, Israel begeht einen Völkermord im Gazastreifen. Irrsinnig beeindruckend, Genozidforscher, Vereinigung, Mehrheit von 82%. Erstens frage ich, hat jemand jemals vorher oder nachher von dieser Vereinigung gehört? Nein. Wir wissen gar nicht, was das ist. Wenn man dem auf den Grund geht und nicht nur diese Schlagzeile meldet, die ja wieder Autorität ausstrahlt, nicht? Wow, die haben das gesagt und da muss ja was dran sein und das ist vielleicht wirklich Völkermord. Also es gibt so eine Vereinigung, die wurde gegründet in den 1990er Jahren in den USA, da war es nur amerikanisch, dann ist sie wirklich international geworden. Die hat Mitglieder in vielen Ländern und die führen so eine Internet-Existenz. Also die gibt so, die kommunizieren miteinander im Internet und tauschen irgendwelche Dokumente aus. Und die haben tatsächlich eine Internetabstimmung gehalten. Aber jetzt stellt sich heraus, die haben rund 600 Mitglieder. Und es stellt sich heraus, an dieser Abstimmung haben von vornherein nur 28% teilgenommen. Und von den 28% haben dann 82% mit Ja gestimmt. Also nicht einmal ein Viertel, 82% von 28%, haben überhaupt gesagt, dass tatsächlich Israel einen Genozid begeht. Aber dem ist mir nicht weiter nachgegangen. Ja? Also die Vereinigung der Genozidforscher, die überhaupt fragwürdig ist. Und dann diese Abstimmung war im Internet. Und welche Basis hat das und welchen Sinn hat das, dass man da sagt ja oder nein, einfach so. Und übrigens ist das auch eine Vereinigung, wenn ich das richtig verstanden habe, da kann jeder von Ihnen Mitglied werden, weil es genügt, dass man dort einen Mitgliedsantrag stellt, mit Aufnahme, und einen Mitgliedsbeitrag zahlt, dann sind Sie Mitglied bei der Internationalen Vereinigung der Genozidforscher. Egal, ob Sie Genozid forschen oder nicht, oder egal was, ob Sie Maroni-Brater oder Taxichauffeur oder sonst was sind, dann sind Sie halt auch ein Genozidforscher. Und das ist dann, mit diesen Mitteln wird irgendwie auch gearbeitet, nicht? Das ist wirklich eine Verleumdung, aber das macht wahnsinnigen Eindruck, die internationalen Genozidforscher in aller Welt haben also festgestellt, das ist wirklich ein Genozid. So. Und das reiht sich also wirklich ein. Ich glaube, es gibt wirklich ein System, schon seit längerer Zeit, sehr langer Zeit vielleicht, Israel oder das Wort Israel immer zu nennen im gleichen Atemzug mit ganz grauenhaften Wörtern. Eben Genozid oder Aushungern oder Völkermord eben oder Kindermord oder Apartheid und so weiter. Es wird immer wieder so genannt, nebeneinander. Und es ist eine Serie wieder auch von Missverständnis, jedes einzelne dieser Worte. Aber es wirkt, das ist wie die Werbung, nicht? Wenn man immer wieder was wiederholt, dann bleibt was hängen. Wenn ich Ihnen immer wieder sage, Sie sollen die Seife Fahr benutzen, dann werden Sie sie wahrscheinlich auch irgendwann benutzen. Das sind die schlimmsten Missverständnisse, diese Worte, die Israel angehängt werden. Und möchte nur abschließend sagen, also die Situation ist ja kompliziert genug und schlimm genug und es wäre etwas leichter, wenn man diesen vielen Missverständnissen nicht aufsitzen würde. Dankeschön.
Vielen Dank, Ben.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.